2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 25. November 2024, ja, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Freitagabend um 20.30 Uhr, wenn es zum Topspiel der unteren Tabellenregion in der Bundesliga kommt. Unser FC St. Pauli, Tabellen 16. empfängt den Tabellen 17. aus Kiel. Ja, manche nehmen dafür das Spiel auch so etwas wie den Begriff Derby in den Mund. Ich glaube, das werden wir heute Abend nicht machen. Ich habe mir heute Abend Marius eingeladen und ich habe mal nachgeschaut, Marius. Du warst zuletzt vor 5 Jahren im August 2019 bei uns zu Gast. Das ist schon ganz schön lange her. Aber erstmal guten Abend und moin, lieber Marius.
Moin an dich, moin an alle ZuhörerInnen. Hätte ich nicht gedacht, dass das schon so lange her ist, aber schön mal wieder am Start zu sein.
Ja, genau. Zweitliga-Zeiten, das war damals ein 2-1 für uns, daran erinnere ich mich, Heimsieg. Verdammt. Aber in einer Saison, die eigentlich überhaupt nicht berauschend war, wo wir dann irgendwie so gerade noch den Abstieg da so verhindert haben sozusagen. Also keine glorreiche Saison auf jeden Fall. Genau, also ist schon 5 Jahre her, seitdem du zu Gast warst. Deswegen, wie immer, beginnen wir mal mit dem Intro, mit den 3 Fragen an dich. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und ja, warum Holstein Kiel?
Jo, genau, du hast es gesagt, ich bin Marius. Ich wohne tatsächlich nicht in Kiel, sondern in Hamburg und das auch schon ziemlich lange. Ich bin auch hier in der Stadt geboren. Ich arbeite seit mittlerweile 10 Jahren bei Transfermarkt als Redakteur und habe seit, ich glaube, das muss dann ungefähr, also ein bisschen nachdem ich das letzte Mal hier im Millerton dabei war, angefangen haben, einen Podcast über den italienischen Fußball. Das ist eigentlich ein bisschen mein größeres Fable, wenn man so sagen kann, als der deutsche Fußball. Serie Amore heißt das, wenn mir die Werbung hier an der Stelle gestattet ist.
Auf jeden Fall. Also ja. Darüber müssen wir auch dann nochmal reden, weil ich habe überhaupt keine Ahnung vom italienischen Fußball aktuell, was da eigentlich in der Liga los ist.
Sehr, sehr gerne.
Also ich hab nur gesehen, eure aktuelle Folge ist heute erschienen, die heißt Zwischen Tiramisu und Mottarello, also so mit schönen Wortspielen, Wortspielen gespickt, das Ganze.
Ne? Ja, das ist tatsächlich nicht meine Stärke, aber ich mache das mit dem lieben Mario Rica von DAZN zusammen und der, also als Kommentator kann der das auf jeden Fall ganz gut.
Okay, reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Und nochmal als Abschluss, warum, also wenn du sagst, du bist in Hamburg geboren, du lebst hier auch, warum Holstein Kiel?
Genau, das hat sich ergeben, ich bin 2010 zum Studieren nach Kiel gezogen. Und bin da zum ersten Mal mit dem Verein überhaupt so in Berührung gekommen, denke ich mal, außer den ab und zu mal irgendeinen Bericht, den man vielleicht in der Zeitung gelesen hat. Und bin da ins Stadion gegangen, das war noch zu Regionalliga-Zeiten. Und das hat mir von der Stimmung her von Anfang an ziemlich gut gefallen. Und ich habe dort sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt. Also ein Kommilitone hat mich mitgenommen und in dieser Gruppe bin ich so ein bisschen verwurzelt geblieben und dadurch hat sich so die emotionale Nähe hat sich relativ schnell entwickelt und ist dann über die Jahre eben durch die Verbindung zu den Freunden konstant geblieben. Und ich bin kein Allesfahrer, ich bin auch nicht bei jedem Heimspiel oder so, aber doch, wenn es geht, gerne im Stadion und so dem Verein irgendwie auf diesem unfassbaren Weg, der seitdem ja passiert ist, treu geblieben.
Okay, alles klar. Und du bist vorher nie auf den Gedanken gekommen, in Hamburg dir mal einen Profiverein auszuwählen, den du unterstützen möchtest? Oder hat sich das einfach nie ergeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so laut sagen darf, aber ich komme aus einer HSV-Familie.
Ja, kann man sagen. Sicherlich. Also gibt es ja einige in Hamburg, würde ich sagen.
Ist aber tatsächlich, wahrscheinlich bin ich als Kind auch HSV-Fan gewesen. Ich habe aber in der Zeit, also ich bin aufgewachsen, nicht selbst in der Stadt. Ich bin zwar geboren, aber meine Eltern sind dann rausgezogen nach Hennstedt-Ulzburg. Und da habe ich die Rivalität zwischen HSV und St. Pauli nie so wirklich wahrgenommen und bin auch gerne ins Millerntor-Stadion gegangen. Ich glaube einfach, dass ich da durch meinen Wegzug irgendwie und dann, wie sich die Persönlichkeit dann in der Zeit irgendwie auch so zwischen 20 und 30 irgendwie nochmal verändert, dass dadurch irgendwie so dieses von der Familie raus, was Eigenes suchen, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Also ganz so genau kann ich das gar nicht festmachen. Ich bin aber auch in Hamburg bin ich auch gerne bei Altona 93 anzutreffen.
Ja, von denen haben wir ja auch schon mal gehört. Da sind ja auch mal, ja, wie soll ich sagen, einige Leute auch von St. Pauli quasi gewechselt in den letzten 20 Jahren. Ja. Kommen wir nochmal zu eurem Podcast, die Serie A. Ne? Wie gesagt, ich habe überhaupt keine, also ich kümmere mich gar nicht darum. Ich gucke gerade ein bisschen, ganz bisschen, also ich habe mich eigentlich nie um ausländischen Fußball großartig gekümmert. Ich gucke jetzt ein bisschen Premier League wegen Fabian Hürzel, um das ein bisschen mit zu verfolgen. Das ist es aber auch schon. Was ist denn so das bewegende Thema gerade in der Serie A in Italien?
Also auf jeden Fall ist die Liga in der Spitze aktuell und auch in den vergangenen Jahren unheimlich spannend. Also es gibt keine Mannschaft, die irgendwie krass dominiert hat, nachdem ja, also Juve hatte von 2011, glaube ich, an oder 10 Jahre so Bayern-mäßig die Meisterschaften eingesackt, haben danach aber auch, sind danach so ein bisschen abgeschmiert, gerade jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Und in der Zeit gab es 4 Jahre mit 3 unterschiedlichen Meistern und aktuell ist von Platz 1 bis zu Platz 5, gut, das kann man jetzt noch nicht auf das Saisonende projizieren, aber ist ein Punkt. Und da sind auch Mannschaften wie Atalanta, das werden viele von euch mitbekommen haben.
Die haben wir auch gespielt im Sommer. Genau. In der Vorbereitung haben wir die ja 3-0 geschlagen. Da war noch richtig gute Stimmung bei uns.
Ja. Da war das Spiel und ich glaube, kurz danach oder davor haben sie gegen Real Madrid gespielt und das war deutlich knapper, die Niederlage.
Es war kurz danach, 3-4 Tage danach, das war europäischer Supercup oder sowas, ne?
Genau, ja.
Genau. Also klingt so ein bisschen wie nach zweiter deutscher Liga irgendwie gerade, was da so los ist in Italien.
Stimmt, genau. Und ja, also italienischer Fußball hat mich schon immer irgendwie begeistert, vielleicht auch gerade in der Zeit, wo es eigentlich gar nicht mal so gut da lief. So ein bisschen dieses, wurde in der Schule und bei Leuten, die man kannte, dann die Liga irgendwie ein bisschen runtergemacht und dann wollte man so, weiß nicht, so ein bisschen dagegen reden. Nee, ich finde das aber trotzdem geil. Und
ich mag Spiele mit 0-0 und 1-0.
Ja, das ist natürlich ein Klischee, das ich allerdings nicht wirklich bestätigen würde.
Okay.
Und Probleme in den, also politische Probleme in den Kurven gibt es natürlich da auch nach wie vor. Also ist ein großes Thema. Aber trotzdem mit den, also ich mag auch die alten Stadien und das, was die Ultras dann da teilweise abbrennen und an Tifos und so auf die Beine stellen, das ist auch immer sehr geil. Also der Flair sozusagen, dieser klassische italienische Flair, der ist der Liga bisher noch nicht abhanden gekommen, aller modernen Entwicklung im Fußball zum Trotz. Und mir macht das weiterhin sehr, sehr viel Spaß, das zu verfolgen.
Okay, alles klar. Dann verlinke ich gerne mal, wer Lust auf italienische Fußball hat, kann da gerne mal reinhören. Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wundervoller Biere, darunter auch 3, die ohne Alkohol auskommen. Der jüngste Neuzugang in dieser Range ist das Coconut Grove. So jedenfalls hieß es noch bis vor ein paar Wochen. Und hier gibt es jetzt aktuell eine Namensänderung und dieses Bier heißt ab sofort Miami Grove. Das Miami Grove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, super fruchtig, nicht bitter, herrlich, tropisch, entspannt und gelassen. Ja, und es ist nicht nur erfrischend lecker, es ist auch noch isotonisch. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gehen wir doch mal, kommen wir mal in Sportliche nach Deutschland wieder. Ihr seid, also mit ihr meine ich natürlich Holstein Kiel, seid Mitaufsteiger in die Bundesliga, seid zusammen mit uns aufgestiegen, ein Punkt hinter uns als Zweiter. Wie seid ihr denn so in die Saison gekommen? Wie fühlt es sich nach 11 Spieltagen für dich an? Wie ist die Stimmung im Verein, in der Fanszene, in der Stadt? Mach doch mal so einen Gesamtüberblick gerade. Wie ist es denn so?
Also wäre da nicht am gestrigen Sonntag dieses Heimspiel gegen Mainz gewesen, würde ich sagen, eigentlich, obwohl es erst in Anführungszeichen 5 Punkte gab, ist alles okay, zumindest. Es gab viele Spiele, die knapp gewesen sind, wo man gut mitgehalten hat, wo man gekämpft hat. Und aus dieser Underdog-Rolle, glaube ich, auch Sympathien sammeln konnte. Nun, das 0-3 gegen Mainz drückt aber, glaube ich, jetzt zum ersten Mal tatsächlich doch so ein bisschen auf die Stimmung. Ich habe natürlich jetzt nicht direkt irgendwie in der Stadt nachgefragt oder so, aber wie die Mannschaft sich dort präsentiert hat und wenn man auch sich anhört, was Louis Holtby, der als Kapitän aufgelaufen ist und zur Halbzeit runter musste, nach dem Spiel gesagt hat, das hörte sich nicht nach absoluter Überzeugung an, dass man diese Krise oder was auch immer man dazu sagen will, wenn man als Holstein Kiel in die Bundesliga aufsteigt, dann verliert man wahrscheinlich die ersten oder 8 von den ersten 10 Spielen, ist wahrscheinlich einfach so.
Ja, also man kann auch die Punkte also ich weiß sie sogar auswendig sozusagen, weil es ja nicht so viel sind. Ihr habt einen Punkt geholt in Leverkusen, ne, was ja sehr überraschend war, ja. Wo ihr sogar, man hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr holen können eventuell. Ihr habt ein 2-2 geholt in Bochum und ihr habt vor 3 Spieltagen 1-0 gegen Heidenheim zu Hause gewonnen. Ne?
So sieht's aus.
Das habt ihr uns ja schon mal voraus. Also ihr wisst, wie ein Tor zu Hause sich anfühlt und ihr wisst, wie sich ein Sieg anfühlt. Ja. Das kann man schon mal sagen. Ne?
Das stimmt und ich glaube, dass auch, also nach der knappen Niederlage in Stuttgart und dann kam der Heimsieg dann gegen Heidenheim, dann war es in Bremen, da bin ich auch im Block gewesen, da war es
auch knapp, ne?
Da war es ja auch sehr eng. Und danach hätten wahrscheinlich alle gesagt, darauf kann man aufbauen. Mainz ist ein Gegner, wo vielleicht, also mindestens mal ein Punktgewinn zu Hause eigentlich drin ist. Und dann ist halt diese Leistung gekommen, an der gar nichts gestimmt hat. Und ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, Die Kurve stand bisher zu 100% hinter der Mannschaft und ich denke auch nicht nur die Kurve, sondern echt das gesamte Stadion. Und ich hoffe, dass so eine Leistung dort nicht irgendwie eine Form von kleinerem Bruch reinbringt, weil ich glaube, dass der Verein das für den, die Saison wird schwer bleiben bis zum Ende. Eigentlich wurde immer gesagt, wenn man absteigt, dann ist das kein Problem. Ich hoffe halt, dass sich die Stimmung nicht irgendwann dreht.
Ja, kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, auch Parallelen. Also wir haben ja auch 0-3 zu Hause gegen Mainz verloren. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wir waren zum ersten Mal so ein bisschen in der favorisierteren Rolle sozusagen, wegen der Spiele davor und bei euch auch, ne? 1-0 gegen Heidenheim gewonnen, in Bremen gut ausgesehen. Da denkt man vielleicht auch, da geht was, ne, gegen Mainz zu Hause. Aber die sind dann auch, die pressen halt extrem hoch, sind dann auch sehr effizient momentan und ich sag mal so, eure Hintermannschaft hatte nicht den besten Tag, hat sich auch geäußert darin oder auch Mittelfeld, ne, dass ihr ja schon früh so einen Zweifachwechsel hattet irgendwie in der ersten Halbzeit und dann Holtby noch zur zweiten Halbzeit raus und so. Also ich bin natürlich hier, oder ja, kann man sich vorstellen, dass ich mir jetzt nicht regelmäßig Kiel-Spiele angucke. Gestern war es natürlich praktisch, dass es halt so einen Doubleheader gab. Erstmal Kiel gegen Mainz und dann St. Pauli gegen Gladbach. Also habe ich mir beide Spiele gegeben, war ein schöner Anlass für mich sozusagen, mich gleich vorzubereiten. Und also das war schon, also Mainz war einfach klar überlegen.
Genau.
Ne, und haben den Sack ja auch relativ früh zugemacht, so kann man das sagen. Und
es gab vorher auch Niederlagen gegen Frankfurt zum Beispiel, wo man auch sagen musste, das ist einfach die bessere Mannschaft gewesen und die haben auch verdiente 4 Tore geschossen. Aber da ging trotzdem immer was. Also man hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie gebrochen ist in diesem Spiel. Und das hat man bei Mainz, also sie ist auch nicht gebrochen in Mainz gegen Mainz gewesen, sie war einfach nicht auf dem Platz.
Ja, okay. Ne, ich habe es ja schon gesagt, wir haben 8 Punkte, ihr habt 5 Punkte. Das ist natürlich relativ wenig nach den gespielten Spielen, die wir jetzt haben, aber auch eine Sache, die man uns wahrscheinlich zugerechnet hätte vor der Saison, dass es nicht unbedingt mehr ist. Ne? Also,
glaube ich auch, ja.
Ich meine, wir tummeln uns da, wo wir gerade sind und ich glaube auch, also relativ viele Leute haben uns da unten auch hingetippt erstmal so. Aber ja, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel gespielt der Saison. Umso ja, aufregender wird das Spiel wahrscheinlich am Freitag oder vom Fokus her auf jeden Fall. Dazu können wir später nochmal sprechen. Vielleicht nochmal so, was sind denn momentan so die wichtigen oder welche, ja, sind die Spieler, die bei euch so die wichtigen Stützen sind innerhalb der Mannschaft?
Jetzt muss man natürlich gucken, wo ob Marcel Rapp umstellen wird nach dem, also nach dieser Nichtleistung, hat das auch so ein bisschen andeuten lassen, dass egal ob man irgendwie ein verdienter Spieler ist oder so, dass irgendwann, wenn man sieht, es reicht nicht sozusagen, dann musste er dann auch entsprechend die Konsequenz ziehen. Also da bin ich mal gespannt, ob das dann gegen St. Pauli schon eine Rotation gibt in der Mannschaft. Sonst auf jeden Fall Erras hinten als Abwehrchef. Leider nicht wie die gesamte Defensive, also seit dem Abgang von Hauke Wahl vielleicht, kannst du ja dann sagen, wie der bei euch so performt.
Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du ihn noch verfolgst und wie du ihn bei uns siehst, aber wir können darüber nachher noch sprechen, klar.
Also seitdem fehlt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Führung hinten in der Abwehr. Erras versucht, in diese Rolle reinzukommen, es gelingt ihm aber nicht hundertprozentig. Trotzdem ist er so ein bisschen der Eckpfeiler und natürlich auch, er hat ja auch das Tor gegen Heidenheim gemacht.
Ja, war da halt sehr, ordentlich sehr im Fokus, auch so medial, ne? Wurde ja vor jedes Mikrofon gezogen, was irgendwie da war, ne?
Ja. Dann natürlich im Mittelfeld ist wegen der Erfahrung einfach, ist Holtby natürlich zu nennen, ist aber auch eine ganze Weile jetzt in der Saison verletzt gewesen und jetzt ging Mainz dann eben auch nicht so gut. Skripski davor, wahrscheinlich der beste Fußballer in der Mannschaft, neben Finn Porat vielleicht, der auch aus Hamburg ja bekannt ist, und im Sturm schafft es irgendwie niemand so richtig, sich festzuspielen. Ich finde allerdings die Entwicklung, die Harris, der ja aus der Vorsaison, ich glaube, aus Hamburg gekommen ist, also aus der vierten Liga.
Aus Hamburg, genau.
Ja, der ist in den letzten 4 Wochen, hat er sich so ein bisschen in die Mannschaft reingespielt und ist so eine geile Aufsteiger-Story. So ein bisschen.
Ja, habe ich auch so verfolgt. Also hat auch irgendwie, wird auch so als der, wie soll ich sagen, so der neue Wunderspieler so ein bisschen bei euch gesehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber schon so ähnlich, ne? Ja. Und eigentlich ist euer Sturm auch gar nicht so verkehrt mit Harris und Shuto Machino, der ja eigentlich auch, also habe ich mich gestern echt gewundert, dass der auch so früh raus musste eigentlich, weil ich habe das Gefühl, wenn was geht, geht was über den. Also der macht A, lange Einwürfe. Ich kann schon mal spoilern, glaube ich. Bei uns wird es keine Kinder geben, die ihm Handtuch geben, dass er den Ball ab trocken reiben kann. Hat man gestern gesehen bei euch, ne? Die hatten alle immer Handtücher dabei, damit die Leute, die, wer ist der Zweite bei euch, der so lange Einwürfe kann? Weiß ich gerade nicht. Also es gab auf jeden Fall noch jemanden bei euch und die haben immer von den Ballkindern halt immer so ein Handtuch bekommen, damit sie den Ball halt trocken reiben können. Und dann, ja, wie gesagt, also Shuto Machino ist dafür bekannt, dass der halt mal so locker einen 16er reinwerfen kann. Ne?
Genau.
Und er hat auch schon 4 Tore gemacht. Also war das jetzt wirklich so eklatant, dass der gestern so früh raus musste, gegen Prorat eingewechselt worden ist? Oder ausgewechselt worden ist?
Ich glaube, was Rapp damit bezwecken wollte, ist so ein bisschen mehr, weil Porat ja schon dann nicht ganz vorne auf der Linie spielt. Vorweg sagen, dass ich jetzt nicht der Riesentaktikexperte bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit Porat, der schon ein Mittelfeldspieler und kein Stürmer ist, dass man versuchen wollte, so ein bisschen mehr Zugriff überhaupt auf das Spiel zu bekommen.
Okay.
Und halt so ein bisschen massiver dann irgendwie da halt dasteht und halt mit dem einen Stürmer und das, wo Porat und Skripski dann vielleicht so ein bisschen dann aus der Tiefe so reinstechen können, wenn Harris vorne den Ball festmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Idee gewesen ist zumindest. Es war also bei Machino jetzt auch viel in der Saison so, dass der, obwohl er die beste Torquote hat, nicht, also selten eigentlich von Anfang an gespielt hat, weil der auch, wenn er dann in der 60., 70. reinkommt, dann immer sehr viel Druck machen kann. Also ist schnell, ist technisch gut und dann gegen müde Beine vielleicht dann hat Rapp ihn da so als Möglichkeit gesehen, da nochmal was zu reißen.
Ja, okay. Haben wir noch gar nicht gesagt, er hat 4 Tore bisher gemacht.
Doch, hattest du gesagt.
Hatte ich gesagt, ne? Ist euer erfolgreichster Torschütze bis dato. Gut, ja, so viel vielleicht mal so zur Mannschaft. Wie ist es denn vom Gefühl her? Lässt sich mit dem, oder andersherum, Was meinst du denn generell, was ist denn das Ziel von euch diese Saison? Ist das der Klassenverbleib oder ist es einfach mal ein Jahr erste Liga spielen? Und egal was es ist, reicht der Kader für die Bundesliga oder müsste man dann noch eigentlich irgendwas machen? Oder ja, wie siehst du das?
Also ich glaube, dass natürlich niemand offensiv sagen würde, unser Ziel ist es, einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann steigen wir wieder ab und dann haben wir da mal ein Jahr Bundesliga gespielt. Also natürlich werden alle sagen, wir wollen die Klasse halten. Ich glaube nur, dass die Vereinsführung zumindest, und das hoffe ich auch, dass das in der Fanszene und in der Stadt ganz generell auch über die Saison so bleibt, dass man da nicht vorhat, von dem besonnenen Weg, den man in den letzten Jahren beschritten hat, eigentlich seit dem Aufstieg in die dritte Liga eigentlich schon, davon abzuweichen und versuchen mit großem finanziellen Einsatz irgendwie das zu erzwingen, sozusagen in der ersten Liga zu bleiben. Und ich hoffe, dass auch also sowohl das Trainerteam als auch die sportliche Führung da jetzt nicht dann irgendwann im Februar oder April dann irgendwie entlassen werden oder so, sondern dass man vielleicht, wenn man absteigen sollte, dass dann auch mit diesen Leuten dann weitermacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Kontinuität dem Verein gut tut. Dann muss man natürlich sehen, wie es möglicherweise dann in der zweiten Liga weitergeht. Dann kann man das dann immer noch anders entscheiden. Aber so, ich würde das, also die schlechten Leistungen in der Bundesliga oder die schlechten Ergebnisse vielmehr dahingehend halt ungern überbewerten. Denn ich glaube, ich weiß nicht, wie weit die Etats von Holstein und St. Pauli auseinander liegen.
Aber es ist zum ersten Mal auf jeden Fall kein Mismatch. Die liegen relativ nah zusammen. So,
okay. Ne? Aber ich glaube, dass beide schon deutlich unter der Konkurrenz liegen.
Oh ja, also ich meine, wir haben ja ganz andere, so wenn Bayern kommt mit 10-fachen, 11-fachen, 12-fachen Wert, dann.
Ja, also das ist ja ein sowieso, wirkliches, aber ich meine, also ja. So eben Selbstmannschaften wie Mainz oder auch Bochum, die ja noch schlechter dastehen, die haben
3-4-fache, ne?
Genau, also viel größere finanzielle Möglichkeiten. Und natürlich muss man, also wenn man einen Verein nachhaltig aufbauen will, glaube ich, dann bringt es nichts, da jetzt irgendwie plötzlich einen Haufen, in Anführungszeichen, ausrangierte Bundesligaspieler zu verpflichten, die dreimal so viel Gehalt verdienen wie alle anderen, die vorher im Verein waren.
Genau, das zerstört ja auch das Mannschaftsgefüge unter Umständen. Genau. Und das macht überhaupt keinen Sinn, ne?
Ja, und dass Holstein da jetzt auch im Sommer den Weg, was die Transfers anbelangt, weitergegangen ist und eben solche Leute wie Harris geholt hat und die auch weiterhin einsetzt, das finde ich auf jeden Fall cool. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Kader, und wie gesagt, das ist dann keine Kritik, sondern einfach wahrscheinlich der normale Weg, der halt so ist, wenn man diese Strategie wählt, dass der Kader eigentlich nicht so richtig konkurrenzfähig in der Bundesliga ist. Was man ja dann auch eben in vielen Spielen jetzt diese Saison schon gesehen hat. Dass gute Taktik und Wille und Leidenschaft können da ein Faktor sein, dass man halt dann, wenn man gegen Mannschaften spielt, wo es aus anderen Gründen, obwohl die vermeintlich bessere Spieler haben, wenn es bei denen trotzdem nicht läuft, dass man da dann die Punkte holen kann. Ich meine, das ist ja dann, steht ja dann auf dem anderen Blatt, ne?
Ich meine, das ist auch unsere einzige Möglichkeit, ne? Und ich glaube halt, das ist auch wahrscheinlich, wenn dann überhaupt auch eure Stärke mit, dass da halt viel zusammengeblieben ist noch aus der Aufstiegsrunde, genau wie bei uns. Und
was aber trotzdem, also es gab ja die zwei eklatanten Abgänge, das ist einmal Tom Rothe, der jetzt bei Union Berlin spielt, und Philipp Sander, der Kapitän, der jetzt zu Gladbach gewechselt ist. Und man merkt, finde ich, ganz eindeutig, also gerade noch viel extremer vielleicht bei Rothe, dass der halt auch nicht zu ersetzen gewesen ist.
Ja, da hat man starke Saison gespielt bei euch und trotzdem dachte ich so, für 5 Millionen gleich weitergereicht zu werden von Dortmund nach Union ist auch mal eine Ansage irgendwie. Also
auf jeden Fall.
Ne, wo wir gerade nochmal bei Spielern sind, also ihr habt ja noch einen Abgang gehabt, einen großen Abgang mit Hauke Wahl, allerdings schon in der vorletzten Saison. Wie schaust du noch auf Hauke Wahl? Irgendwie hast du ihn letzte Saison in der zweiten Liga irgendwie beobachtet oder jetzt auch bei uns?
nicht super speziell ist natürlich, wenn ich mir Spiele von St. Pauli angucke, dann gucke ich mir natürlich an, was er macht. Und ich finde, dass eigentlich das, was er bei Kiel auch schon jahrelang gespielt hat, ich finde, dass er das auch gut jetzt in Hamburg aufs Parkett bringt.
Ja, er ist auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler für uns. Alleine durch seine Ruhe und Technik, genau. Und Auge und dann natürlich auch in dieser Gesamtkonstellation zusammen mit der gesamten Abwehr, also vor allem auch mit der Innenverteidigung, mit Smith und mit Carol Metz, der leider wahrscheinlich, also der wird ausfallen gegen euch. Carol Metz, da hat er auch schon gegen Gladbach gestern nicht gespielt. Ja, weil er halt in der Patellasehne irgendwie was hat und das wird wohl auch nicht so schnell gehen, tippe ich mal. Und dafür ist David Nemeth reingekommen gestern. Sollen wir mal abwarten, ob er dann wirklich auch wieder diese Position spielt. Also ich wollte eigentlich damit sagen, Hauge Wahl ist ein wichtiger Spieler für uns und auch in diesem Gesamtverbund der Innenverteidigung, die uns auch schon letzte Saison, die ganz wichtig für uns war, in der zweiten Liga, genau. Ja.
Ich hoffe, dass er von der Kurve nett empfangen wird.
Ja, das sollte er, finde ich, oder? Ich meine, er war ja, so lange bei euch.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Er war auch Kapitän bei euch und also das würde ich schon komisch finden, aber man weiß es nie. Ich meine, es ist halt St. Pauli. Es ist St. Pauli gegangen. Das nehmen wir vielleicht auch vielleicht welche übel, aber für uns ein Riesenzugewinn, auch menschlich. Und schade, ich hätte dir einen Link schicken können zur Monatssendung mit ihm, die vor Publikum stand, fand ein Theaterschiff. Leider ist die Aufnahme nie veröffentlicht worden, weil die Aufnahme nicht mitgelaufen ist oder was technische Probleme gab. War ein wunderschöner Abend mit Hauge Wahl auf dem Theaterschiff.
Ja. Wirkte auf mich auch immer wie ein sehr sympathischer Zeitpunkt.
Ja, super sympathisch, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir doch mal Richtung Freitag. Ich habe gerade Leute beim Weserfunk angefragt in Bremen für das Heimspiel gegen Bremen, auch zum Podcasten. Die meinten, oh, wir wissen noch gar nicht, ob wir kommen können. Bei uns gab es ja 30.000 Ticketanfragen. Ich tippe mal, bei euch waren die Karten auch relativ schnell weg, oder?
Ja. Ja, also ich habe das große Glück, dass mein Arbeitgeber 3 Plätze auf der VIP-Tribüne hat tatsächlich und ich dadurch ins Stadion kommen kann. Es haben bei Weitem nicht alle meine Freunde geschafft, Tickets zu bekommen für den Gästesektor.
War auch ruckzuck weg sicherlich, die 3.000, die bummelig 3.000 Karten, ne? Ja, also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht schnell und vor allem nicht ausverkauft wäre. Also darauf kann man sich schon mal freuen. Und das ist ja auch, wenn man direkt aus Kiel kommt, mit einem Regionalzug alles zu erledigen, wenn man das möchte, ne?
Ja, super easy, auf jeden Fall. Also muss einfach in die Regionalbahn steigen und dann kannst du bis Hauptbahnhof durchfahren oder bis Dammtor. Ja.
Und ich habe auch mitbekommen gestern im Spiel gegen Mainz, dass zum Ende des Spiels die Fanszene schon heiß auf das Spiel am Freitag ist. Sie haben, was ich äußerte, in lauten Eis St. Pauli rufen. und sehr vehement und sehr lange. Also die haben irgendwie alle Bock auf Freitag und die haben auch keinen Bock auf uns, aber die möchten gern gewinnen, so habe ich das irgendwie interpretiert.
Das glaube ich auch, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das, also ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das bei den letzten Aufeinandertreffen war, also wie das aus der St. Pauli-Kurve gehandhabt wird. Ich glaube aber schon, also ich bin auch irgendwie weit davon entfernt, das jetzt irgendwie als Derby zu deklarieren oder so. Für mich ist Lübeck das einzige Derby, das ja nun auf absehbare Zeit aber wahrscheinlich eher nicht gespielt werden wird.
Ist auch gerade schon wieder abgesagt worden, eure U23-Spiel, ne? Ist verlegt worden. Sollte das nicht diese Woche sein irgendwie? Ist verlegt worden auf Februar. Ja. Ach, ja. Genau.
War der Platz gefroren oder was?
Nee, nicht aus Sicherheitsgründen.
Ach so,
ja. Die hatten keinen Bock auf November, also habe ich nur kurz gelesen vorhin, auf einen Novemberabend irgendwie Kiel gegen Lübeck spielen zu lassen.
Ja, gut.
Also wir reden immer noch über die Zweitvertretung, ist klar, aber es ist halt so brisant. Genau. Irgendwie ist das euer Derby und die Medien, die normalen Medien nennen es halt Nordderby, wenn Kiel gegen St. Pauli spielt.
Genau. Es gab ja nun auch, also mit dem, da gab es ja ein eine Flagge oder mehrere, die von St. Pauli-Gruppen entnommen wurde sozusagen, woraufhin sich dann ja auch Fangruppierungen aufgelöst haben in Kiel. Und dann gab es diese Szene im Holsteinstadion, wo welche versucht haben, über das Spielfeld zu laufen, wo, glaube ich, Matthias Hein irgendwie noch reingegrätscht ist oder wer war das?
Ja, und Alagui war auch irgendwie mit dabei, ja. hat auch was zurückgeholt, genau.
Genau, und das, sowas hilft natürlich dabei, so eine Rivalität dann doch, ja, irgendwie aufzubauen. Ne?
Ist aber schon wieder so ein paar Jahre her, ne? Also ich habe das Gefühl eigentlich so gehabt, jetzt in den letzten Spielen, also ich kann jetzt nur vom Heimspiel reden, das 5-1 letzte Saison. Also ich glaube, wenn man so irgendwie, weiß ich nicht, Derby in Hamburg geschädigt ist und auch Rostock oder Dresden mal zu Besuch hatte, dann fällt das irgendwie alles ein bisschen ab, alle anderen Sachen irgendwie so. Also ja, fallen ein bisschen runter irgendwie, glaube ich. Aber ja, diese Rivalität gibt's da auf jeden Fall und ich denke mal auch, da wird's relativ viele Spruchbänder gegenseitig geben am Freitag. Das wäre wahrscheinlich so Fanszenenseitig irgendwie so Usus, tippe ich mal. Ne? Also
vermutlich wird vielleicht auch irgendwas abgebrannt werden oder so.
Ja, Freitagabend im November muss es ja auch, kalt, ne? Obwohl momentan ist gar nicht so kalt, weil war ja schon kälter. Aber so ein bisschen einheizen, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Aber ich erinnere mich gerade dran, dass ich mal im Gästeblock auch mit Holstein stand, da waren irgendwie minus 16 Grad oder so. Und ich stand ganz oben in der Ecke und das war furchtbar.
Ja, okay. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht werden irgendwie. genau, vielleicht nochmal abschließend, hast du einen Tipp fürs Spiel? Also ich meine, man muss ja nichts vormachen, ne? Man kann hier alles raushauen an Attributen, was es gibt. 6-Punkte-Spiel, do or die, das sind die Spiele irgendwie, die wichtig für diese Mannschaften da unten sind, für die beiden Aufsteiger, kann man gar nicht anders sagen. Also es ist ein Riesendruck für beide Seiten, würde ich auch sagen. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem auch gerade da, ich glaube Heidenheim spielt auch gegen Frankfurt. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die das Spiel verlieren werden. Und da kann man natürlich dann, also St. Pauli könnte da mit einem Sieg vorbeiziehen und Kiel könnte ranrücken. Mhm. Das ist natürlich extrem lukrativ. Und ich hoffe, dass auf dieses Mainz-Spiel, da sind jetzt schon viel zu viel drüber gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, die Erinnerungen hochholen. Ich hoffe, dass eine Reaktion darauf gezeigt werden kann. Und du hast es ja auch gesagt, also Tore schießen ist ja nun nicht gerade eure Stärke in dieser Saison bisher. Trifft sich ganz gut, denn Holstein kann eigentlich Tore schießen, können sie eigentlich nur verteidigen, ist halt nicht so einfach.
Also, wir können ja nochmal sagen, ne? Also wir sind der schlechteste Sturm irgendwie Offensive mit 7 Toren. Ihr habt fast doppelt so viele mit 12 Toren, die ihr geschossen habt. Habt aber genau doppelt so viele Gegentore, wie wir bekommen. Wir haben 14, die 28. Was sich dann auch in der Tordifferenz bemerkbar macht. Bei uns minus 7, ihr minus 16. Ja. Da müsste man jetzt schon sehr viel Fantasie haben, dass ihr vorbeizieht an uns wahrscheinlich
das stimmt,
am Freitagabend, auch wenn ihr gewinnen solltet.
Das auf jeden Fall, aber also gleichziehen wär schon mal nicht schlecht und deswegen, ich tippe einfach mal ein optimistisches 2-1.
2-1, ja. Ich tippe ein 1-0 für uns. Das entspricht jetzt, also meine letzte Saison, ne, hatten wir ein 5-1 zu Hause gegen euch und haben 4-3 bei euch gewonnen, also 9-4 Tore irgendwie. Das kann ich mir jetzt so überhaupt nicht vorstellen irgendwie. Also St. Pauli wird seinen Weg der stabilen Defensive nicht verlassen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und ich glaube eher, das geht sowas mit ganz, ganz wenig Toren, wird das ausgehen, bin ich mir relativ sicher. Da wird viel Kampf dabei sein und Emotionen und da wird, ja, ich tippe 1-0 für uns. Ja, soweit erstmal, Marius. Ist noch ein bisschen komisch gerade für mich, weil quasi einen digitalen Raum weiter nimmt Yannick gerade erst das NDS auf aus Gladbach sozusagen. Die Woche ist aber kurz und deswegen haben wir jetzt schon mal gesprochen. Kann natürlich noch viel passieren. Pressekonferenz bei uns ist am Mittwoch. Genau, Freitagabend ist das Spiel, 20.30 Uhr. Ja, kann noch einiges passieren. Ich hoffe ja bei uns, wir haben wirklich eine riesen Verletztenliste, dass da noch der ein oder andere vielleicht zurückkommt. Ja, würde uns vor allen Dingen auch in der Offensive gut tun. Da haben wir nämlich überhaupt gar keine Optionen mehr, auch so, was von der Bank kommt und so. Das ist wirklich ganz wenig. Also, ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Und da ist auf jeden Fall bei mir jetzt schon Nervenkitzel dabei, weil das wirklich so ein wichtiges Spiel ist. Und ich hätte jetzt gerne mal das Heimtor und einen Heimsieg. Also, soweit, genau. Gut, Marius, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und ja, ich will jetzt nicht sagen, viel Spaß, viel Glück am Freitag, hab eine gute Zeit irgendwie so, komm heil hin zum Stadion, komm heil wieder.
Das auf jeden Fall.
wir sprechen dann schon.
Ich komme ja aus Hamburg. Also
genau. Du hast wahrscheinlich genauso einen kurzen Anreiseweg wie ich, wenn nicht sogar weniger vielleicht sogar. Und genau, wir sprechen dann am Sonntagabend, Frühabend, wie das Spiel ausgegangen ist. Und vielleicht hat ja irgendwer Heidenheim kassiert. Sollten nach Möglichkeit, oder können ja auch nur wir eigentlich sein, habe ich das schon mal vorweggenommen. Also wir würden gerne Heidenheim kassieren und mit 11 Punkten wäre das im Bereich des Möglichen. Naja, schauen wir mal. Gut, Marius, alles klar. Dann bleib noch mal kurz drin. Ich schmeiß mal die Hörerin raus. Den Hörerinnen wünsche ich ja ein schönes Spiel und erfolgreiches Spiel am Freitag. Für uns alle das erste Heimtor und den ersten Heimsieg. Denkt nochmal an die Anstoßzeiten. Ist halt nicht wie in der zweiten Liga 18.30 Uhr, sondern 20.30 Uhr. Und dann bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.